Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern.
Guten Morgen, auch von mir nochmal. Der Text ist ein Abschnitt aus einem größeren Text. Wenn ihr jetzt die letzten Wochen nicht schon mit dabei wart und die anderen Predigten gehört habt, wirkt es jetzt vielleicht am Anfang ein bisschen verwirrend. Ich werde gleich ganz kurz auch nochmal erzählen, was vorher schon passiert ist. Aber vorher will ich was anderes erzählen. Der Schriftsteller Ernest Hemingway, vielleicht einigen ein Begriff, ein Amerikaner, hat Kurzgeschichten unter anderem verfasst. Und eine seiner Kurzgeschichten startet er mit einer Art Witz. Und zwar will er erklären oder zeigen, dass in Spanien sehr, sehr viele Leute Paco heißen. Das ist wohl die Kurzform von Francesco. Und deswegen erzählt er, dass man sich in Madrid, es ist so irgendwie eine Sache, die man sich so erzählt, dass es mal einen Vater gab, der sich mit seinem Sohn zerstritten hatte. Und die hatten dann keinen Kontakt mehr. Und irgendwann will der Vater diesen Kontakt wiederherstellen und überlegt sich deswegen, eine Zeitungsannonce zu schalten. Und in dieser Zeitungsannonce schreibt er, lieber Paco, treff mich morgen um 18 Uhr am Hotel Montana. Es ist alles vergeben. Dein Vater. Und als er dann am nächsten Abend zum Hotel Montana kommt, muss die Polizei eine riesen Menschenmenge an jungen Männern, die alle Paco heißen, auseinandertreiben. Vielleicht habt ihr davon auch schon mal gehört, das wird gerade in Predigten gerne schon mal aufgegriffen, weil es so schön ausdrückt, wie sehr anscheinend die ganzen Leute, die Paco heißen, eine Sehnsucht nach Versöhnung hatten, nach Versöhnung mit ihrem Vater. Und Hemingway will eigentlich einfach nur einen Witz erzählen und sagen, wie viele Leute da Paco heißen. Aber da steckt tatsächlich was drin, so die Sehnsucht nach Versöhnung. Und es ist eine Sehnsucht danach, dass Beziehungen, die kaputt sind, wieder ganz werden. Oder vielleicht sogar noch viel besser werden, als sie vorher einmal waren. Und genau darum soll es heute gehen, um Versöhnung. Und irgendwie, wie auch schon in den letzten Wochen, ist das ein total riesiges Thema und könnte wahrscheinlich in ganz, 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 ganz vielen Predigten behandelt werden und nicht nur in einer. Deswegen wird es heute auch nicht um irgendwie alles, was man zu Versöhnung sagen könnte, gehen, sondern vor allen Dingen um einen Teil, nämlich Versöhnung zwischen Menschen und Gott. Es ist auch total interessant, darüber nachzudenken, Versöhnung zwischen Menschen, nur zwischen Menschen, weil da auch man erstens aus der Bibel ganz viel lernen kann und gleichzeitig auch insgesamt man da ganz viel lernen könnte. Aber heute soll es um Versöhnung zwischen Mensch und Gott gehen, weil das ist das, worum es in diesem Text hier geht. Und dabei ist Versöhnung die Wiederherstellung einer Beziehung. Ich habe ein bisschen nach Definitionen online geguckt und Definitionen sind immer irgendwie viel zu kompliziert. Deswegen habe ich es mit eigenen Worten ein bisschen versucht. Versöhnung ist die Wiederherstellung einer Beziehung, die durch irgendeine Sache, die passiert ist, durch ein Fehlverhalten oder auch durch einen Streit, zerstört worden ist. Und jetzt aus einer Definition, durch Versöhnung entsteht dann ein positives Verhältnis zueinander, das von Vertrauen geprägt. Aber das trifft es tatsächlich ganz gut. So wie es mal war. Oder vielleicht sogar besser, als es jemals war. Und darum wird es heute gehen. Versöhnung mit Gott. Eine ganz kurze Rekapitulation der letzten Wochen. Wir sind jetzt den dritten Sonntag hintereinander in der Predigtserie Schamlos gnädig und gucken uns in dieser Predigtserie das Gleichnis vom verlorenen Sohn an. Das ist eine Geschichte, die Jesus erzählt, die so nicht echt passiert ist, sondern er hat Gleichnisse sich quasi ausgedacht, um durch diese Gleichnisse, die so bildhafte Erzählungen sind, bestimmte Dinge über sich, über Gott, über manchmal auch irgendwie so über das Leben und den Glauben allgemein deutlich zu machen. Und unter anderem ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn so eine Geschichte, die er erzählt. Und in der ersten Folge, also vor 2 Wochen, ging es darum, dass Gott an Beziehungen mit uns interessiert ist. Es ging darum, dass Gott echte Beziehungen mit Menschen will. Und er sich wünscht, dass wir in Gott nicht nur jemanden sehen, von dem wir etwas bekommen können, sondern zu dem wir eine echte Beziehung pflegen, wie zu einem Vater, wie zu Eltern oder auch, man könnte auch sagen, wie zu Freunden. Und in dem Text war es so, dass der jüngere Sohn genau das nicht gemacht hat. Er hat in seinem Vater nur das gesehen, was er von ihm kriegen konnte, nämlich das Erbe. Und mit diesem Erbe in der Tasche ist er von zu Hause abgehauen. Und dann ging es weiter und als er in der Fremde war, also fern von zu Hause, hat er das Erbe relativ schnell verprasst und ist dann im wahrsten Sinne des Wortes im Dreck gelandet. Und im Dreck, also als Schweinehüter, der nicht genug zu essen hatte, merkt er dann plötzlich, boah, bei meinem Vater ging es mir eigentlich ziemlich gut, ich will umkehren nach Hause und ihn darum bitten, dass er mich wieder aufnimmt, aber nicht in erster Linie als Sohn, sondern dass er mich als einen seiner Arbeiter macht, weil ich bin es nicht mehr wert, sein Sohn zu sein. Darum ging es letzte Woche und die beiden Punkte, die mir dabei wichtig waren, waren, dass wenn ich verstehe, dass es Gott gut mit mir meint, ich mir und auch noch viel mehr ihm mein Scheitern eingestehen kann. Ich kann Gott eingestehen, kann es zugeben, wenn ich scheitere, zum Beispiel wenn ich sündige, weil es Gott gut mit mir meint und mich nicht dafür vernichten würde oder verurteilen würde. Und ich kann das sogar machen, wenn ich mich schäme. Und der zweite Punkt war, ich brauche nicht mal einen guten irgendwie Wiedergutmachungsplan, weil den hatte Gott längst schon und hat ihn durchgeführt. Das war, was wir uns in den letzten Wochen angeguckt haben und heute geht es da weiter. Und bevor es weitergeht, gehen wir erst nochmal so einen ganz kleinen Schritt zurück, um dann hoffentlich einen großen Schritt nach vorne zu machen. Das Gleichnis sind insgesamt so, glaube ich, 15 oder 20 Verse insgesamt und ist trotzdem eigentlich ziemlich kurz gefasst. Also, weil in diesen Versen wird sehr viel Geschichte erzählt und mir ist beim Vorbereiten schon aufgefallen, es braucht ein bisschen, um das nachvollziehen zu können, weil wenn ich diesen Text lese, lese ich den ja als Tim, mit dem, wie ich geprägt bin, mit meinem kulturellen Hintergrund auch. Und das Spannende ist ja, dass dieses Gleichnis vor einem ganz anderen kulturellen Hintergrund aufgeschrieben oder auch halt von Jesus erzählt wurde. Und ich habe gemerkt, dass es hilfreich sein kann, sich da ein bisschen mehr reinzudenken, wie das war. Und das Spannende ist, mir wurde letzte Woche oder eigentlich schon vorletzte Woche ein Buch empfohlen, das heißt Der ganz andere Vater. Und das habe ich mir letzte Woche angeguckt und mir sind echt so die Augen aufgegangen, würde ich sagen. Das ist nämlich, was dieser Autor, Kenneth Bailey heißt, der macht, ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn vor dem Hintergrund des nahöstlichen kulturellen Kontextes zu erklären. Und er selbst hat irgendwie jahrzehntelang dort gelebt und hat da an Hochschulen unterrichtet als Theologe. Und es ist so spannend, weil wenn man anfängt, das ein bisschen mehr zu verstehen, diesen Hintergrund, wird das Gleichnis noch viel krasser. Also das, was Jesus hier erzählt wird, er bekommt noch viel mehr Tiefe. Das hat mir sehr, sehr geholfen. Große Empfehlung, wenn ihr da auch Interesse dran habt. Falls Ole was dagegen haben sollte, musst du dann eventuell ein paar Leuten absagen, wenn sie sich das Buch ausleihen wollen. Aber ich glaube, er hat nichts dagegen. Also das kann ich euch empfehlen, das Buch. Und mein erster Punkt, da habe ich tatsächlich sehr viel aus diesem Buch gezogen. Das gebe ich auch schamlos zu, weil ich gemerkt habe, das ist einfach so gut, was er schreibt. Da muss ich jetzt nicht so tun, als wenn ich das noch irgendwie besser hinkriegen würde, sondern habe einfach viele der Gedanken da übernommen. Und zwar, meine 3 Punkte sind folgende. Das erste ist, versöhnt mit Gott bedeutet, er wurde für mich verspottet. Das ist der erste Punkt. Versöhnt mit Gott bedeutet, er wurde für mich verspottet. Und man könnte sagen, das ist die Voraussetzung für Versöhnung mit Gott. Und daraus folgen 2 Folgen. Versöhnt mit Gott bedeutet außerdem, ich bin wieder Kind. Und drittens, versöhnt mit Gott bedeutet, jetzt wird gefeiert. Er trug meine Scham, ich bin wieder Kind und jetzt wird gefeiert. Und ich will mal gucken, ob wir es schaffen, die Kultur von damals, aus dem Jahre ungefähr 20, 30 nach Christus, so ein bisschen lebhaft werden zu lassen. Und dafür braucht es wahrscheinlich auch ein bisschen was von eurer Vorstellungskraft. Die Situation, in der das Gleichnis spielt, kann man sich wahrscheinlich wie so ein kleines Dorf vorstellen. Im Nahen Osten. Ich weiß nicht, ob es sehr grün war oder sehr staubig. Es kommt wahrscheinlich ein bisschen darauf an, wo die im Nahen Osten gelebt haben. Aber es war wahrscheinlich ein kleines Dorf, wo Lehmhütten standen. Höchstwahrscheinlich gab es so eine Dorfstraße, die durchs ganze Dorf ging. Das Wichtige bei dieser Kultur und bei den Dörfern damals ist, oder was man vor Augen haben muss, ist, dass es eine sehr kollektive Kultur war. Es hat nicht jeder so für sich gelebt und jeder hatte sein Haus mit Dreifachverglasung und gut gedämmt und der Nachbar kriegt nichts mit, sondern der Nachbar kriegt alles mit. Man hat sehr gemeinschaftlich gelebt und nicht nur gemeinsam mit der eigenen Familie, sondern es gab wirklich eine Dorfgemeinschaft. Und das ist die erste wichtige Sache, die man vor Augen haben muss bei diesem Gleichnis. Wenn irgendwas passiert, kriegen es alle mit. Und wahrscheinlich hat auch jeder irgendwas dazu zu sagen. Kennt man teilweise natürlich auch heute immer noch so, gerade aus Dörfern. Ich komme selbst aus einem 100-Einwohner-Dorf. Man kennt alle. Wenn irgendwas passiert, es muss nur reichen, dass der Krankenwagen durch den Ort fährt, dann geht die Telefonschalte los. Wo ist er hingefahren? Was ist passiert? Wer ist? Und ein Teil davon ist ja tatsächlich einfach Interesse und vielleicht auch sogar liebevoll, weil es einem nicht egal ist, wenn irgendwas passiert. Ein Teil ist aber auch Sensationslust. Und ich vermute, so und noch viel krasser wird es damals auch gewesen sein. Man kriegt einfach alles mit. Und deswegen war es auch sehr wichtig, das Ansehen oder so die eigene Stellung zu wahren. Nichts zu tun, was zur Folge haben könnte, dass jetzt die Nachbarn schlecht über einen reden. Was sollen die denn denken, wenn sie mitkriegen, dass... Punkt, Punkt, Punkt. Im positiven Sinne hat es aber auch zur Folge, dass man füreinander da war. So soziale Kontrolle klingt immer sehr hart, aber soziale Kontrolle kann auch oder hat auch positive Folgen. Eben, dass man sich auch einander hilft. Hat jetzt zur Folge, alle wussten, was hier abging bei den Müllers, bei dem, wo der Sohn von zu Hause weggelaufen ist, mit dem Erbe. Alle wussten, dass er seinen Vater beleidigt hat, dass die Ehre der Familie in den Schmutz gezogen hat, dadurch, dass er seinen Vater darum gebeten hat, bevor dieser Vater gestorben ist, ihm schon das Erbe auszuzahlen und dass er damit abgehauen ist. Das haben alle mitbekommen und jeder hatte wahrscheinlich auch eine Meinung dazu. Und die Leute haben darüber geredet, auf der Straße, wenn sie sich getroffen haben. Und es kann sogar sein, dass der Vater oder auch, es gibt ja noch einen älteren Sohn, einen älteren Bruder, dass die das auch so richtig mitgekriegt haben. Dass, wenn sie durchs Dorf gelaufen sind, die Leute vielleicht getuschelt haben oder die Kinder, die so durch die Straßen gespielt haben, so ihnen hinterhergerannt sind und sie so spielerisch beleidigt haben oder so. Das ist wahrscheinlich vorgekommen. Und noch viel mehr war allen klar, was passieren würde, wenn dieser Sohn, der abgehauen ist, wirklich nochmal irgendwann zurückkommen würde. Wenn der sich wirklich nochmal blicken lassen sollte, dann warteten Schande auf ihn, öffentliche Verspottung, Schmähung. Er würde im wahrsten Sinne des Wortes wahrscheinlich an den Pranger gestellt werden für eine Zeit. Weil das, was er gemacht hat, war ein absolutes No-Go. Sich von seinem Vater vorm Tod das Erbe auszahlen zu lassen und dann dieses Erbe auch noch ungebührend zu verprassen. Es war sogar so krass, und das ist eine Sache, die ich in diesem Buch gelesen habe, dass es in der damaligen Zeit ein Ritual gab. Es nennt sich das Kesasa-Ritual. Ich habe noch nie was davon gehört. Aber das sah wie folgt aus. Und zwar wurde das durchgeführt für Leute, die entweder nicht standesgemäß geheiratet haben oder die das Erbe ihres Vaters ungebührend verprasst haben. Letzteres traf auf diesen jüngeren Sohn zu. Und für diese Leute gab es das sogenannte Kesasa-Ritual, nämlich, dass wenn die Person irgendwann nochmal auftauchte, dass dann das ganze Dorf zusammenkam, einen Tonkrug genommen hat, ihn zerdeppert hat und laut ausgerufen hat, du bist abgeschnitten von diesem Dorf. Oder man könnte auch sagen, deine Beziehung zu diesem Dorf oder diesem Volk ist so zerstört wie dieser Tonkrug. Und das war eine Sache, die auf diesen Sohn warten würde, wenn er nach Hause kommt. Öffentlich vorm ganzen Dorf, vor der ganzen Gemeinschaft, inklusive seiner Familie und dem Vater, bloßgestellt werden. Und es dürfte dem Sohn klar gewesen sein, in dem Moment, wo er das Erbe ausgegeben hatte, im Dreck gelandet war und sich dann dazu entschlossen hatte, ich gehe jetzt tatsächlich wieder nach Hause zurück. Und ihm dürfte klar gewesen sein, oder sehr sicher war ihm klar, ich kann aber nicht mehr als Kind meines Vaters nach Hause kommen, sondern diesen Status, den habe ich verwirkt. Die einzige Möglichkeit, die ich habe, ist, naja, dass er mich als Arbeiter annimmt. Und dann auch nur, wenn er wirklich sehr barmherzig mit mir ist. Und das ist spannend, weil das steckt hinter dieser Rede, die er formuliert, das ist ja auch abgedruckt, dass er bekennt schon, ey, ich hab einen Fehler gemacht, ich habe gesündigt, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein, mach mich zu einem deiner Tagelöhner, steht in der Übersetzung. Man könnte auch einfach sagen Arbeiter, tatsächlich so eine Form von Facharbeiter. Der Vater war wahrscheinlich reich, weil er hatte Angestellte und auch Land und so. Und als dieser Landbesitzer hatte er Arbeiter, die für ihn gearbeitet haben. Die haben nicht am Hof gewohnt, die haben auch nicht im Haus des Vaters gewohnt, sondern teilweise in Nebenorten oder aber auf jeden Fall woanders. Und worum der Sohn ihn hier bittet, ist, mach mich zu so einem Arbeiter. Er hat ein Angestelltenverhältnis vor Augen. Ihm geht es nicht darum, wieder Sohn zu werden, wieder ins Haus des Vaters einzuziehen. Und sein Plan ist, er weiß ganz klar, Vergebung oder auch Versöhnung kann ich nur dadurch bekommen, dass ich meine Schulden als Arbeiter abarbeite. Das ist mein einziger Weg. Nur dann kann ich sowas wie Anerkennung von meinem Volk auch wieder bekommen und vielleicht sogar in der Dorfgemeinschaft wieder aufgenommen werden, weil die werden die nicht so einfach wieder aufnehmen. Im Gegenteil. Und deswegen geht es hier an dieser Stelle, wenn er sich das dann überlegt und dann loszieht, wieder nach Hause, geht es nicht um eine echte Umkehr oder das, was man vielleicht dann auch in einem geistigen Sinne Bekehrung nennen würde, sondern der Sohn macht sich eigentlich einen Plan, wie er mit seinem Fehler leben kann und wie er irgendwie wieder in so ein halbwegs annehmbares Verhältnis kommt. Und das formuliert Jesus, der die Geschichte erzählt, sehr bewusst. Denn diese Aussage, ich habe gegen den Himmel und gegen dich gesündigt oder auch ich habe gegen Gott und gegen dich gesündigt, ist eigentlich ein Zitat. Und zwar zitiert Jesus hier den Pharao von Ägypten. An der Stelle, wo das Volk Israel aus dem Land Ägypten auszieht und Gott vorher, bevor das passiert, 10 Plagen über Ägypten schickt, sagt der Pharao, um diese Plagen irgendwie abzuwenden an einer Stelle, zu Mose, ich habe gegen Gott und gegen dich gesündigt. Und in dem Verlauf wird völlig klar, der hat es nicht ernst gemeint. Sein einziges Ziel war, Hauptsache diese Plagen hören auf. Ihm ging es nicht darum, dass er jetzt irgendwie plötzlich gläubiger Jude geworden ist, sondern er wollte einfach nur, dass diese blöden Plagen aufhören. Und deswegen sagt er das. Und wenn Jesus das hier zitiert, dann sagt er das zu Leuten, die sich in der Schrift auskannten. Jesus, das haben wir jetzt hier nicht im Text, Jesus redet hier zu Schriftgelehrten. Und die werden das kapiert haben, was hier passiert. Die werden kapiert haben, ah ja, okay. Er will einfach nur, dass es irgendwie wieder ansatzweise gut wird, aber das ist jetzt keine wirkliche Umkehr. Und mit dem vor Augen und mit dem, was ihn erwarten wird, zieht der Sohn dann los. Und er ist immer noch in diesem ich will was von meinem Vater bekommen Modus, worum es vor 2 Wochen ging. Er sieht in seinem Vater immer noch nicht so richtig den, der er ist. Sein Vater, mit dem er in Beziehung leben sollte oder möchte oder wie auch immer. Und vermutlich wird es so gewesen sein, dass je näher er dem Dorf kommt, desto kleiner werden wahrscheinlich seine Schritte gewesen sein und desto langsamer das Tempo, weil er wusste, was jetzt gleich abgehen wird, wenn die ihn sehen werden. Er wusste, jetzt passiert gleich Folgendes. Sobald die mich bemerken, kommen die Kiddies angerannt und die kennen mich, die werden mich verspotten. Vielleicht werden die so mit kleinen Steinen werfen. Und wenn er durchs Dorf gehen wird, dann kann es passieren, dass er bespuckt wird. Die Leute werden alle zusammenströmen, werden lästern, lachen, böse Sachen sagen, tun vielleicht auch. Und dann wird man dieses Ritual durchführen, das Kesasa-Ritual, und wird nochmal öffentlich vor allen Leuten klar machen, du bist nicht mehr Teil unserer Gemeinschaft, du bist nicht mehr Teil des Volkes. Und er wird auch vor Augen gehabt haben, dass man ihn dann womöglich an den Pranger stellen wird. Und ihm dürfte auch bewusst gewesen sein, dass nur wenn er Glück hat, dann irgendwann sein Vater überhaupt zu ihm kommen wird und ihn wahrscheinlich erstmal so richtig hart zur Rede stellen wird. Und erstmal so richtig schön sagen wird, was er von ihm hält. Und nur dann, eventuell, wird er die Möglichkeit haben, überhaupt seine Rede vorzubringen und auszudrücken, dass es ihm leid tut. Und dass er es auf jeden Fall wieder gut machen will. Das wird der Sohn mit großer Sicherheit vor Augen gehabt haben, als er sich dem Dorf nähert. Und das Spannende ist, dass nichts davon passiert. Nichts von dem, was er vor Augen hatte, nichts von dem, was realistisch war, das, womit er zu rechnen hatte, passiert. Im Gegenteil, und da geht der Text jetzt weiter. Der Vater, sein Vater, sieht ihn von Weitem und was passiert ist, er bekommt Mitleid. Und ich finde es spannend, darüber nachzudenken, warum er Mitleid bekommt. Vielleicht, weil er so völlig verlottert aussah, keine Ahnung, von wie weit er ihn gesehen hat oder so angeschlurft kam. Ich kann mir vorstellen, dass der Vater Mitleid bekommen hat, weil der Vater auch genau wusste, was diesen Sohn jetzt erwartet. Er wusste ganz genau, was die Bräuche in seiner Kultur sind. Er wusste ganz genau, was der Sohn sich ja geleistet hatte. Und er wusste auch, was dieser Sohn jetzt verdienen würde. Er wusste, dass das angemessen war, dass er jetzt verspottet wird, dass sie dieses Ritual durchführen und dass er natürlich nicht mehr als sein Sohn im Haus des Vaters leben darf. Und er bekommt Mitleid darüber, weil das nicht der Weg ist, den er mit seinem Sohn gehen will. Und was dann passiert ist, er läuft ihm entgegen, steht hier. Und das stimmt nicht. Das ist nicht richtig übersetzt. Was da nämlich eigentlich steht, ist das Wort, was verwendet wird für einen Wettlauf in der Arena. Das bedeutet, der Vater hat seine Beine in die Hand genommen, hat den Startblock gestellt und ist ihm entgegengesprintet. Das ist das, was hier passiert. Er bekommt Mitleid und fängt an zu rennen wie ein Bekloppter. Und fällt ihn um den Hals und küsst seinen Sohn. Statt diese ganzen Sachen, die eigentlich hätten passieren müssen. Und das muss man, diese Situation muss man sich, um dann die Tiefe davon zu verstehen, was hier passiert, muss man sich das vielleicht so ein bisschen aus der Sicht der Dorfgemeinschaft vorstellen. Wenn man jetzt so vor seinem Haus gerade war und vielleicht so da am Rand plötzlich von links diesen Sohn anschlurfen kommt, den man ja kennt, über den man ja auch seine klare Meinung hat. Und man sich vielleicht sogar schon insgeheim darauf freut, so, jetzt bekommt er, was er verdient. Dass der sich traut, hier nochmal aufzutauchen. Und dann plötzlich, aus dem Augenwinkel von rechts, kommt ein Bekloppter angerannt. Das ist ein älterer Mann. Und vielleicht haben die erst noch gar nicht erkannt, wer da rennt. Auf jeden Fall, überhaupt zu rennen als erwachsener Mann, absolutes No-Go. Und dafür musste man so sein Gewand so ein bisschen in die Hände nehmen und zeigte seine Beine. Absolutes No-Go, seine Beine zu zeigen. Und das war eine komplette öffentliche Blamage, der sich dieser Vater ausgesetzt hat. Absolutes No-Go. Er verliert sein Gesicht quasi in dem Moment. Und das war ein absolutes No-Go. Aber der Vater hat sich scheinbar gedacht, No-Go ist mir völlig egal, ich renn. Und rennt seinem Sohn entgegen. Und was er in dem Moment macht, ist, er lenkt die Aufmerksamkeit von diesem Sohn auf sich. Die ganze Schmach, die Schande, die Verspottung, all das, was der Sohn verdient hätte, lenkt er auf sich. Ab dem Moment, wo der Vater anfängt zu rennen, wird keiner mehr auf den Sohn geachtet haben, sondern den Vater angeguckt haben, sich gefragt haben, was ist denn mit dem los? Ist der komplett bescheuert? Und er rennt seinem Sohn entgegen. Und die Leute werden sich über diesen alten, rennenden Mann lustig gemacht haben. Was passiert hier? Der Vater, der rennende Vater, nimmt die Schmach und die Schande und die Verspottung, die der Sohn verdient, auf sich. Die Ausstoßung des Sohnes nimmt er auf sich. Er sieht seinen Sohn von Weitem und bekommt Mitleid. Nicht, weil der Sohn kacke aussieht, sondern weil er weiß, was diesen Sohn gleich erwarten wird und er lässt es nicht zu. Er lässt die Ausgrenzung, den Hass, all das nicht zu, sondern er verhindert das, indem er ihm entgegenrennt und alles auf sich nimmt. Und sich selbst zur Demütigung macht. Und genau das ist das, was Jesus gemacht hat für uns. Jesus macht seinen Zuhörern an dieser Stelle was deutlich, was erst kurz danach passieren wird. Jesus ist der, der sich hat verspotten lassen für die Fehler von anderen. Jesus ist der, ja, der auch mit weit ausgestreckten Armen, so wie der Vater, am Kreuz hing. Nackt und verspottet für all die Sachen, die er überhaupt nicht gemacht hat. Er hätte es anders machen können, das wäre auch okay gewesen, weil das wäre auch irgendwie gerecht gewesen. Aber was er macht ist, er stirbt für uns. Und das ist so spannend, weil hier plötzlich ein kleiner Rollenwechsel kommt. Eigentlich erzählt Jesus hier was über Gott, den Vater. Aber jetzt an der Stelle plötzlich erzählt er was über sich selber. Und das passt, weil Jesus auch an einer anderen Stelle sagt, ich und der Vater sind eins. Und so macht er. Das ist das Spannende an diesem Gleichnis, dass da so viel drinsteckt über Jesus, über Gott, über Glauben. Und hier macht er plötzlich deutlich, wie genial das ist, was er tun wird. Bevor der Sohn selbst irgendwas sagen kann oder machen kann oder irgendwas wieder gut machen kann, schenkt der Vater in diesem Gleichnis ihm schon seine ganze Liebe. Und dann passiert was sehr Spannendes, weil der Sohn steht ja irgendwie noch so draußen beim Dorf. Und er sieht den Vater auf sich zurennen und erlebt es ja. Und er scheint in dem Moment die große Liebe seines Vaters zu verstehen. Und er scheint es in dem Moment zu kapieren, dass der Plan, den er hatte, wirklicher Quatsch war. Dass es überhaupt nicht auf ihn ankommt. Weil er fängt jetzt seine Rede an und er sagt überhaupt nichts mehr davon. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Sondern er sagt nur, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich. Und er kapiert schon auch, ja, eigentlich bin ich es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Das war's. Und man kann das so oder so auslegen. Manche sagen, dass der Vater ihn nicht ausreden lässt und dann ihm ins Wort fällt quasi. Ich glaube, realistischer ist, dass der Sohn plötzlich die große Liebe seines Vaters gesehen hat und kapiert hat, ich kann es nicht wieder gut machen und ich muss es nicht wieder gut machen. Sondern mein Vater ist der, der es irgendwie jetzt, also der liebt mich wirklich einfach so sehr. Ich gebe mich einfach in seine Hände. Er darf entscheiden, was mit mir passiert. Und ich glaube, dahinter steckt, wenn ich Gottes Liebe erkenne oder begreife oder fühle oder was auch immer, wenn ich Gottes Liebe erkenne, dann befreit mich das von meinen guten Ideen, wie ich denke, wie ich in einem guten Verhältnis mit Gott leben kann. Und es macht mich frei, anzuerkennen, Gott, ich kapiere gerade nicht ganz, was hier passiert, aber du machst es gut. Mach du das, was du gut findest mit mir. Und ich glaube, das ist das, was der Sohn hier eigentlich in dem Moment macht. Und es macht ihn übrigens auch frei, seinem Vater gerne zu dienen. Ihm nicht zu dienen als Arbeiter, um dann irgendwie Schuld abzuarbeiten, sondern es macht auch frei zu einem, ey, mir geht's jetzt um dich, ich bin jetzt dein Sohn, ich bin dein Kind und will dir gerne dienen. Und dieser Vater hat schon einen ganz klaren Plan, wie es jetzt weitergeht. Siegelring her, bestes Gewand her, gefälligst die Schuhe holen und dann lass uns das Mastkalb schlachten und feiern. Der Vater hat einen ganz klaren Plan und er sagt es ja laut. Die Situation ist immer noch, das ist nicht eine romantische Sache zwischen zwei Leuten hier gerade, sondern das ganze Dorf ist dabei, alle sind dabei. Und wenn er in dem Moment, wo der Vater laut diese Sachen sagt, macht er allen Umstehenden klar, dieser hier ist mein Sohn und ihr habt ihn als meinen Sohn zu behandeln. Und indem er dafür sorgt, dass der Sohn am Rand des Dorfstehens diese Sachen gebracht kriegt, sorgt er dafür, dass der Sohn im besten Gewand mit Siegelring und Sandalen an den Füßen durchs Dorf gehen darf. Er sorgt dafür, dass der Sohn als Sohn durchs Dorf gehen darf. Das ist das, was er hier macht. Versöhnung mit Gott bedeutet, Gott selbst hat unsere Schmach und Schande und Scham und all das auf sich genommen. Und zwar nicht, um uns noch weiter zu demütigen, so nach dem Motto, hätte er eh nicht selber hingekriegt, sondern aus Liebe, weil er es wollte, weil er uns was ersparen wollte, was furchtbar wäre. Und Umkehr oder Bekehrung bedeutet da, Gottes Liebe zu mir zu erleben. Das, was Jesus für mich getan hat, anzunehmen. Und das kann ich überhaupt nur, weil er mir wie ein Bekloppter entgegengesprintet ist. Und ohne mein Zutun schon alles getan hat, was nötig war für Versöhnung. Versöhnung mit Gott bedeutet, er trug meine Scham. Er hat sich für mich verspotten lassen. Und das ist die Voraussetzung für Versöhnung. Das, was er getan hat. Jetzt habe ich noch zwei kurze Punkte zum Schluss eigentlich. Was sind denn die Folgen davon? Was passiert jetzt? Die Folgen sind, erstens, ich bin wieder Kind und zweitens, dass jetzt gefeiert wird. Der Sohn, erster Punkt, ich bin wieder Kind, oder zweiter Punkt. Der Sohn wird wieder als Sohn angenommen oder man könnte auch sagen eingesetzt. Ihm wird wieder der Status Sohn verliehen. Wobei wieder auch eigentlich schon gar nicht so richtig stimmt, weil das Spannende ja war, und das hat sich vor allem in der ersten Texthälfte gezeigt, dass auch als der Sohn noch zu Hause war, er irgendwie nicht so richtig als Sohn gelebt hat und seinen Vater auch nicht als Vater gesehen hat, sondern was hier passiert ist eigentlich, dass der Sohn das erste Mal so richtig Sohn ist. Also er das erste Mal so richtig seinen Vater als seinen Vater sieht. Und das ist die erste Folge von Versöhnung. Und ich finde es so schön, das Wort Versöhnung klingt irgendwie schon so nach Sohn werden. Ich habe es dann nachgeguckt und habe gesehen, es kommt leider von Sühne und nicht von hat nichts mit Sohn zu tun. Aber Versöhnung klingt schon nach dem, was hier passiert. Dieser junge Mann wird Sohn. Und das ist eigentlich auch genau der Kern von christlicher Versöhnung. Ein Mensch wird Sohn oder Tochter Gottes. Eine Beziehung wird wiederhergestellt. Ein Weggelaufener wird Kind. Und dann habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und habe gemerkt, vielleicht ist das gar nicht so cool. Weil wenn man jetzt jemanden fragen würde, willst du wieder Kind werden, würde man wahrscheinlich sagen, man will ja eigentlich, gerade als Kind setzt man ja alles daran, endlich erwachsen zu werden. Auch wenn ich erstmal 15 bin, Mofa fahren darf. Das war zumindest bei uns am Dorf sehr wichtig. Wenn ich erstmal 16 bin, Alkohol trinken darf. Oder 18 bin, Auto fahren darf. Oder, von zu Hause ausgezogen bin. Deswegen, vielleicht ist es gar nicht so verlockend, wieder Kind zu sein, weil man will ja erwachsen und emanzipiert und auf sich selbst, also so, ne, für sich selbst auch verantwortlich sein dürfen. Und jetzt geht es hier plötzlich darum, wieder Kind zu sein. Und dann ja auch machen, was die Eltern sagen. Das ist ja richtig blöd. Ich hoffe, ich trete jetzt niemandem zu nahe. Aber, weil Kindsein ist ja, eine Definition von Kindsein oder ein Aspekt von Kindsein ist ja abhängig sein von den Eltern. Und abhängig sein klingt nicht nur, wenn es um Drogen geht, irgendwie sehr blöd, sondern auch, man will ja irgendwie am liebsten unabhängig von allem sein oder so unabhängig wie möglich. Und Kind Gottes sein bedeutet tatsächlich auch abhängig sein von Gott. Aber ist es jetzt gut oder schlecht? Ich habe mir ein Beispiel überlegt, was vielleicht ein bisschen dummes Beispiel ist. Ein Hai hat natürlich die Freiheit zu sagen, oh, kein Bock mehr auf Wasser, kein Bock mehr auf die ganze Zeit nur Fische essen, ich will mal frische Luft schnappen und eine Kuh verspeisen. Und er könnte ja rein theoretisch an Land gehen. Aber unter Wasser ist halt der natürliche Lebensraum für so einen Hai. Und man könnte vielleicht sogar so weit gehen, zu sagen, wahre Freiheit findet der Hai nur unter Wasser. Oder in der Abhängigkeit vom Wasser liegt die wahre Freiheit des Hais oder von einem Fisch insgesamt. Und so Panne vielleicht das Beispiel ist, aber was daraus folgt ist, in der Abhängigkeit von Gott liegt die wahre Freiheit für Menschen. Nicht in der Unabhängigkeit, sondern in der Abhängigkeit. Weil ohne Gott bin ich nicht freier oder besser dran, sondern mit Gott. Weil wenn er wirklich, und natürlich ist das irgendwie die Voraussetzung, wenn ich das glaube, wenn er wirklich das Leben ist und die Quelle des Lebens und wenn er wirklich am besten weiß, was gut für mich ist und was ein gutes Leben für mich ist, dann finde ich das am ehesten, je abhängiger ich von ihm bin. Und nicht je unabhängiger. Und noch ganz kurz, was bedeutet da jetzt Kind Gottes sein? Ich musste an zwei Sachen denken. Zum einen ist es ein Status, den ich niemals verlieren kann. Und andererseits ist es aber auch ein Lernprozess. Nämlich ein Lernprozess, gemäß dieses Statuses zu leben. Also es ist ein Status, ich bin Kind Gottes, das kann mir keiner nehmen. Und gleichzeitig gilt es für mich aber auch im Laufe meines Lebens zu lernen, wie lebt denn ein Kind Gottes? ganz kurz zu dem Status. Womit könnte man das Schöne daran beschreiben? Ich habe einfach ein bisschen drüber nachgedacht, was mir einfiel. Ich schätze sehr am Kind Gottes sein, dass meine Stellung nicht von meiner Leistung abhängt. Das klingt vielleicht jetzt nach dem Standardsatz, der hier immer gesagt wird, aber wenn man da mal drüber nachdenkt, was das bedeutet, ist es so genial, dass ich nicht Leistung erbringen muss, um geliebt zu sein oder angenommen. Und das steckt dann auch dahinter. Die Schönheit davon, Gott schenkt mir eine Liebe, die nicht einrostet und auch niemals weniger wird, sondern er liebt mich immer gleich und zwar immer 100%. Und ich erlebe Annahme bei ihm trotz Versagen. Er weiß darum. Und er ist nicht nachtragend. Das fand ich irgendwie auch so eine Sache. Es ist nicht so, dass ich in 10 Jahren dann nochmal, Tim, da ist er wieder, mit seinen immer gleichen Problemen. Das wird niemals passieren. Das finde ich sehr genial. Es gibt noch ganz viele andere Sachen, vielleicht denkst du gerade an ganz andere Dinge. Und zu diesem Lernprozess, was bedeutet irgendwie zu lernen, als Kind Gottes zu leben? Da muss ich an so ein paar Fragen denken. Sich die Frage zu stellen, hey, was gehört zum Leben als Kind Gottes dazu? Und was vielleicht aber auch nicht oder nicht mehr? Wo lebe ich vielleicht an einigen Punkten noch so, als wäre ich kein Kind Gottes? Trotz der Tatsache, dass das so ist. Und ich musste dann so dran denken, wo lebe ich, wie das aussehen könnte, wo lebe ich so, als müsste ich mir Liebe erarbeiten. Als müsste ich was dafür tun. Und ich merke, das passiert bei mir immer wieder. Dass ich irgendwie, weil man wird halt auch so geprägt, so, dass man irgendwie was tun muss, um geliebt zu werden. Auch eine Frage ist, wo darf ich meinem Vater dienen? Nicht, es ist kein Muss, kein ich muss das jetzt, sondern auch da aus Liebe. Wo kann ich das, wie ich begabt bin, zu seiner Ehre einsetzen? Und all das ist ein Wachstumsprozess. Das ist nicht von jetzt auf gleich und dann abgeschlossen, sondern das ist, beschreibt eigentlich mein ganzes Leben, dieser Prozess, sich diese Fragen zu stellen. Und da gehört noch viel mehr dazu. Und immer mehr zu lernen, als Kind Gottes zu leben. Mit einem Status, den einem niemand nehmen kann. Und was folgt da jetzt raus? In der Geschichte wird jetzt gefeiert. Der Sohn ist zurück und der Vater schmeißt ein Fest. Und was hier gefeiert wird, ist Versöhnung. Dass es gelungen ist, könnte man sogar sagen, dass Vater und Sohn jetzt in einer Beziehung miteinander leben. Als Vater und Sohn. Und es drückt auch aus, wie sehr sich Gott darüber freut, wenn Menschen anfangen, auf ihn zu vertrauen. Das feiert er. Bevor Jesus dieses Gleichnis erzählt, erzählt er noch zwei andere Gleichnisse. Und da passiert genau das Gleiche. Da werden auch jeweils Sachen verloren und dann wiedergefunden. Und immer, wenn es wiedergefunden wird, wird ein Fest geschmissen. Das ist jedes Mal, das ist anscheinend Automatismus. Später in dem Gleichnis redet der Vater mit seinem älteren Sohn, der überhaupt das alles gar nicht gut findet und nicht reinkommen will zur Feier. Und dann sagt der Vater, dein Sohn war verloren, ist wiedergefunden worden. Da mussten wir doch feiern. Es ist so völlig klar, es gab keine Wahl. Es stand nicht zur Debatte, so, gut, wir haben lange nicht mehr gefeiert, man könnte ja mal wieder. Sondern wir mussten, es ging nicht anders. Ich muss jetzt ein Fest schmeißen, weil der Verlorene ist wieder da. Wenn Versöhnung geschieht, dann feiert Gott. Und dann dürfen wir auch feiern. Eine Form, die irgendwie vielleicht gar nicht so nach Fest aussieht, ist bei uns im Gottesdienst das Abendmahl. Das Abendmahl ist ein Versöhnungsfest. Eine Feier davon, dass Beziehung wiederhergestellt ist. Wir feiern im Abendmahl die wiederhergestellte Beziehung von dir und Gott. Und das hat Jesus gemacht. Aber auch darüber hinaus, da muss ich auch noch dran denken, ist es in meinem Alltag eigentlich Grund zu feiern. Es ist natürlich nicht irgendwie immer so, dass einem zum Feiern zumute ist. Und dann muss ich dran denken, dass aber nicht trotz dessen wir irgendwie zum Beispiel feiern sollen und irgendwie feiern, dass wir zu Gott gehören oder irgendwie so, sondern gerade vielleicht auch in der Schwere des Lebens. Das muss jetzt nicht dann nach einem rauschenden Fest aussehen. Aber die Tatsache, dass ich Kind Gottes bin, ist Grund der Hoffnung, gerade dann, wenn es super schwer ist. Weil das nämlich gerade etwas ist, was mir niemand, niemals irgendjemand nehmen kann. Es bleibt einfach bestehen. Und das ist eines der Hauptthemen im Neuen Testament, das darum geht, freut euch. Seid froh. Seid froh darüber, dass ihr zu Jesus gehört. Und das ist so spannend. Und Paulus schreibt an einer Stelle, dass er überzeugt davon ist, dass nichts, was es gibt, und dann zählt er so ganz viele richtig, richtig schlimme Sachen auf, uns jemals von Gottes Liebe trennen können, die uns durch Jesus geschenkt wurde. Das ist eins der Hauptthemen. Und ich wünsche mir sehr, das noch mehr zu lernen, was das bedeuten kann, dass als Kirche, als Einzelperson im Alltag oder auch in ganz besonderen Festen oder so, das zu feiern. Und ich bin gespannt, wie das aussieht, wenn wir das als ganze Kirche gemeinsam lernen. Gott hat dadurch Versöhnung bewirkt, dass er sich für uns hat verspotten lassen, um uns zu seinen Kindern zu machen. Und das dürfen wir feiern. Amen.